ARD.
Hallo Leute, Fakt ab ist hier. Eine Woche Wissenschaft. Heute mit Aeneas Roch, dem Teufelskerl der Trigonometrie, und einem Gast. Er ist promovierter Psychologe und Wissenschaftskommunikator. Herzlich willkommen, Leon Winscheid.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Du bist Live-Entertainer, Bestseller-Autor, Fernsehmoderator, Podcaster. Du hast bei Günther Jauch die Million gewonnen. Habe ich irgendwas vergessen?
Wir brechen es einfach runter. Ich bin vor allem und eigentlich ausschließlich Psychologe. Und das andere sind Tätigkeiten. Das mit Günther Jauch war mehr so ein Ausrutscher als Student aus meiner WG heraus. Ich mache Psychologie auf der Bühne oder im Podcast oder im Fernsehen, aber am Ende ist es wirklich eigentlich immer die Psychologie, die mich umtreibt und die Wissenschaftskommunikation.
Ich übersetze mal den Titel deiner Diss: Ein versteckter Hebel für Geschlechtervielfalt. Warum männerdominierte Organisationen ihr Engagement für Veränderungen erklären sollten. Gut übersetzt, oder?
Mhm. Ja, die Kernidee war, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo an ganz vielen Stellen Frauen in Top-Führungspositionen fehlen. Und das hat aus meiner Sicht eine Reihe von Problemen, die es mit sich bringt. Einmal ist es assi, also es ist einfach moralisch, finde ich, verwerflich, die Hälfte von der Menschheit irgendwie auszuschließen, wenn es um Macht geht. Dann ist es aber auch so aus so einer wirtschaftlichen Sicht total dumm, weil man ja offensichtlich sagen muss, wenn Männer und Frauen jetzt mal grundsätzlich gleich schlau sind und mittlerweile die Frauen oft noch mehr qualifiziert sind als die Männer und du dann sagst, da oben an den Führungspositionen sind aber viel, viel, viel mehr Männer als Frauen, dann heißt das ja, ganz viele von den Männern sind da nicht, weil sie die Besten sind, sondern einfach nur, weil sie einen Penis haben. Und da würde ich sagen, das geht nicht klar, beziehungsweise ist nicht schlau. Und das hatte mich auf so einer wissenschaftlichen Ebene, hatte mich das sehr interessiert und daraus ist diese Doktorarbeit geworden.
Ich bin Mathematiker und habe ein großes Interesse an Korrelation und Kausalität. Du hast gesagt, die Leute sind da, weil sie einen Penis haben. Da muss ich ganz kurz fragen, das ist aber kein Befund aus der Diss, oder?
Also ich habe mir keine Penisse angeguckt.
Sondern es gibt ja noch tausend andere Gründe, weswegen Männer in diese Position gekommen sind.
Ey, du holst mich hier komplett ab mit dieser differenzierten Frage. Sehr schön, danke für die Richtigstellung, absolut. Und es geht auch nicht tatsächlich nur um die primären Geschlechtsteile, sondern natürlich auch an ganz vielen Stellen um die Geschlechterrollen, die man in so einer Gesellschaft hat. Und absolut richtig. Es sind oft Machtstrukturen, es sind oft Vorstellungen davon, wie ein Mann oder eine Frau zu leben hat, die da sicherlich eine Riesenrolle spielen.
Du bist ja nicht der Erste, der das erforscht hat. Was ist denn dann dein Fazit daraus oder dein Anteil? Weil im Rahmen so einer Forschungsarbeit, man fängt mit einem tollen Thema an, am Ende hat man ein winzig, winzig, winzig kleines Epsilon Wissen generiert im Vergleich zu allem anderen und erst recht im Vergleich zur ersten Frage. Also was ist da rausgekommen?
Was ich mich gefragt habe, ist, was passiert, wenn ein Unternehmen behauptet, wie es ja so viele tun, wir finden Vielfalt toll und wir machen uns dafür stark, aber in Wirklichkeit ist dann am Ende doch der komplette Vorstand aus Michaels und Thomassen zusammengesetzt, die alle BWL in Münster oder München studiert haben. Was passiert, wenn man das Menschen, die potenziellen Job bei so einer Firma suchen könnten, wenn man denen das hinhält? Also eine sogenannte Mixed Message haben wir das genannt. Du sagst was, nämlich A, und machst aber eigentlich B. Und da konnten wir zeigen, dass wenn die Leute das wahrnehmen, der Eindruck entsteht, ey, die lügen mich quasi an und die Arbeitgeberattraktivität von diesem Unternehmen sinkt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Wir haben ja eben schon über das Wirtschaftliche gesprochen, dass man zeigen kann, das ist auch für euch eigentlich ein Vorteil, liebe Unternehmen, wenn ihr das nicht einfach nur macht wie so ein Feigenblatt, wie diese, das fand ich immer ganz furchtbar, wenn es dann zur WM heißt, jetzt haben hier alle Unternehmen irgendwie eine Regenbogenflagge, aber natürlich nicht in Saudi-Arabien oder in Katar oder sowas, weil da die Regierung gegen Schwule ist oder sowas, wo du dann da fassungslos vorsitzt und merkst, das sind nicht wirklich die Werte von diesem Unternehmen, sondern die machen das hier bei uns aus Marketinggründen und dann in einem anderen Land, wo es für sie nicht so gut ankommt, machen sie es eben nicht. Und das ist was mich da umgetrieben hat. Ob ich da jetzt die große neue Weisheit gebracht habe, das spricht ein Punkt an, der mich auch sehr umtreibt in der Wissenschaft. Man hat ja heute oft das Gefühl, gerade in der Psychologie, es wird noch am tausendsten kleinen Y an der 700. Nachkommastelle vom 3 Millionensten neuen Konstrukt geforscht. Aber kommen wir eigentlich wirklich vorwärts? Finden wir eigentlich wirklich neue Einsichten? Das habe ich aber nicht nur an Kritik an meiner Arbeit, sondern an ganz viel Forschung in der Psychologie.
Fakt ab ist hier heute mit dem Gast Dr. Leon Winscheid. Ich habe das Gefühl, dein Tag hat ein paar mehr Stunden als meiner. Du machst irgendwie alles, also aktuell Podcasts, Betreutes Fühlen und In extremen Köpfen. Du moderierst Terra Explore im ZDF. Du bist gerade wieder auf Tour. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben?
Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und denke oft eher morgens nicht, boah, ist das viel, sondern ganz im Gegenteil, wann kneift mich hier einer, damit ich aus diesem Traum aufwache. Ich bin unfassbar dankbar für das, was ich machen darf. Und das sage ich jetzt auch nicht wirklich so, sondern das ist echt tief in mir drin. Ich weiß, wie viel Glück ich hatte. Ich weiß, wie toll das ist, dass ich einfach eigentlich meiner größten Leidenschaft, Psychologie und Neugier, nachgehen darf. Mich interessieren Themen, mich interessieren Menschen. Ich finde das unglaublich toll, für die Terra Explore-Sendung durch Deutschland zu fahren, mit Menschen zu sprechen, wo es eine Essstörung in der Familie gibt. Wie gehen die damit um? Oder letztens habe ich einen Tag mit einem Bestatter verbracht und eine Leiche gewaschen. Weißt du, das war für mich unvorstellbar. Und ich stand in diesem Raum und dann sagt er zu mir: Leon, ich empfehle dir Folgendes, weil ich gesagt habe, ich finde sowas undenkbar, jetzt einen toten Menschen anzufassen, einen fremden Menschen, der auch noch gestorben ist, zu waschen. Sagt er: Stell dich ganz in die andere Ecke und dann kommst du Schritt für Schritt näher, wie es dir passt. Dann hat er seine Arbeit angefangen und das hat gar nicht lange gedauert, dass ich so ein erstes Interesse hatte, Neugier. Ich gehe einen Schritt drauf zu, dann noch einen Schritt. Und nach 20 Minuten oder sowas habe ich dem geholfen, dieser toten Frau die Haare zu föhnen, ihr letztes Hemd buchstäblich für sie nochmal glatt zu machen, ihr anzuziehen und sie dann für ihren letzten Weg irgendwie so vorzubereiten. Und das war so ein würdevoller, so ein bewegender Moment, dass ich einfach gemerkt habe, boah, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und so ist das eigentlich bei diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, bei allem. Ich habe ganz viel Freude daran und überhaupt nicht das Gefühl, das kostet mich Energie oder macht mich platt, sondern das gibt mir ganz viel. Und jetzt gerade war ich in Münster, hier schneit's, durch den Schnee spazieren, nachdem ich jetzt 2,5 Wochen frei hatte, viel Siedler gespielt habe, viel 3-Fragezeichen-Kassetten gehört habe und insofern gibt es Momente, wo viel los ist, aber es gibt auch absolute Entspannung.
Dein aktuelles Bühnenprogramm heißt Alles perfekt und darin geht es um Selbstoptimierung. Was ist das und ist das was Schlechtes?
Nein, das ist gar nicht schlecht, wenn Menschen für sich sagen, und so geht es mir übrigens auch, ich will vorwärts kommen, ich will was erreichen im Leben. Wir haben ja wahrscheinlich alle irgendwie so ein Thema oder auch mehrere, wo wir sagen, ich will ein besserer Vater sein, ich will eine schönere Liebesbeziehung führen, ich will im Beruf was erreichen. Ey, das ist gut und menschlich. Also wenn dir irgendwer sagt, setz dich in Selbstliebe ertrunken im Yoga, sitz in die Ecke und dann war es das für den Rest deines Lebens, das wäre nicht menschlich. Menschsein heißt vorwärts kommen wollen, sich entwickeln wollen und deswegen ist das was Tolles. Aber ich habe für mich selber gemerkt, dass es schon an vielen Stellen, das passt zu dem, was du eben gesagt hast, mit dem es ist natürlich auch manchmal viel in meinem Leben, dass es oft so ein Hamsterrad ist und dann denkst du, wenn du die 2 Kilo noch abgenommen hast, wenn du das Projekt fertig hast, wenn du den Punkt im Lebenslauf abhakst, dann bist du angekommen, dann magst du dich, dann bist du zufrieden mit dir selber. Und habe festgestellt, je mehr man das versucht, je mehr man das macht, desto weiter kommt man eigentlich von sich selber weg, desto öfter war ich dann nachts um 3 Uhr wach und dann liegst du im Bett und es kreisen so die Gedanken in deinem Kopf und desto öfter war ich am Anfang vom Urlaub erkältet, wenn man so merkt, der Körper brüllt dich an, in dem Moment, wo du mal runterfährst, ey Junge, es war zu viel, du hast es übertrieben. Und dann wollte ich wissen, okay, wie funktioniert diese Gratwanderung? Wie kann ich es schaffen, vorwärts zu kommen, ohne mich kaputt zu machen? Wie kann ich meine Ziele erreichen, ohne auszubrennen? Und vielleicht die wichtigste Frage für diese Show war dann, wie kann ich ein Leben führen, wo ich am Ende sage, das war nicht perfekt, aber das war ein gutes Leben. Und da bin ich losgezogen, wie man das macht, wenn man sich für Forschung begeistert und habe mit den größten Köpfen aus der Psychologie gesprochen, Forschende aus ganz verschiedenen Ländern. Ich habe mir Meta-Analysen, Hirnscan-Experimente, Studien angeguckt und habe nach Antworten gesucht auf diese Fragen und habe dann am Ende diese sehr persönliche Show daraus gemacht.
Ich kenne leider eine ganze Menge Leute, die überhaupt nicht, zumindest nach außen scheint das so, daran interessiert sind, an sich irgendwas zu verbessern. Die finden sich leider ziemlich gut. Und man denkt von außen, naja, also ist Selbstoptimierung was in ist, was du bei vielen beobachtest?
Also ich habe natürlich auch sofort Leute vor Augen. Einer davon ist ja zufälligerweise mit seinem orangenen Kopf der Chef eines großen Landes dieser Welt, wo du da manchmal denkst, was ist das für ein aufgeblasenes Ego und wie kann man so sein? Aber ohne da jetzt eine Ferndiagnose zu machen, erlebe ich doch oft bei diesen Leuten dann auch, jetzt im kleineren Maß, ich habe ja jetzt nichts mit Präsidenten zu tun, dass dahinter oft Unsicherheit ist, eine Wut vielleicht, eine emotionale Wunde, mit der man noch keinen Umgang gefunden hat. Und dass es dann ganz oft um eine Fassade geht, die aufrechterhalten wird, wo eigentlich es gerade für diese Person, für ihr eigenes Selbst viel besser wäre, da mal dran zu gehen. Und das ist dann für mich eigentlich auch ein Teil von Selbstoptimierung, dass gerade die so nach außen mit der breiten Brust, mit der harten Schale auftreten und so mit der Brechstange durch unsere Welt ziehen, dass die für sich vielleicht ein besseres Leben führen würden, wenn sie anders mit sich umgehen. Das muss nicht für alle gelten und ich bin auch wirklich ein Gegner davon, irgendwie so mit so Patentrezepten kommen zu wollen. Aber so erlebe ich das oft. Und vielleicht, um auch noch das, was du gerade beschrieben hast mit dem Ist-Selbstoptimierung in, mal so ein bisschen zu challengen. Ich habe oft das Gefühl, dass ganz viele Menschen dann den Yoga-Retreat buchen oder das Happiness-Seminar oder das Online-Life-Coaching in so einer Hoffnung, okay, da gibt es dann den...
Da kriegt man schon Stresspickel,
da kriegt man Ausschlag, weil dann oft dahinter so ein Selbstoptimierungswahn schon fast steckt. Dann bist du wie so ein Amazon-Produkt, das 5 Sterne braucht, sonst ist es nichts wert. Und dann kommen da irgendwelche Chakra-Sprüche und der Life-Coach verspricht dir für 3.000 Euro die 180-Grad-Wende mit seinem neuen Gold-Seminar und am Ende bist du Coach of the Coaches. Das ist so ein vermessener Umgang mit sich selber. Ich sage am Anfang von der Show bei mir den Leuten, das ist ein berühmter Satz aus der Psychologie: Wenn wir akzeptieren, wie wir sind, dann haben wir eine Chance, uns zu verändern. Und versucht dann auch so ein bisschen das Feld zu bestellen, indem es dann wirklich reingeht in die Forschung. Und ich den Leuten versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand der Hirnforschung, wo wir ja ganz viel noch nicht wissen. Aber eine Sache sehr deutlich ist, dass unser Kopf eben nicht funktioniert wie ein Computer, wo du mal eben ein neues Betriebssystem drauf spielst und morgen bist du ein anderer Mensch. Sondern vielmehr, das ist mein Bild für diese Show, wie so eine mittelalterliche Burg. Und jeder, der so eine mittelalterliche Burg vor Augen hat, ich habe das als Kind geliebt, der weiß ja, die funktioniert in Verteidigungsringen. Ne? Also außenrum sind Felder und Hofschaften und das ist kaum geschützt. Also was da liegt, das kann man sofort ändern. Da reicht manchmal eine Info, zack, Veränderung im Kopf. Deine Mutter ruft an und sagt, ich komme nicht am Donnerstag, ich komme am Freitag. Wenn du zum ersten Mal hörst, dass Lachgummi Lachgummi heißt, weil die Erfinder das Wort Weingummi so traurig fanden, dann ist das eine Info, die hörst du einmal, das vergisst du nicht mehr. Aber wenn wir uns selber dieser Burg dann näher kommen, dann liegen dahinter vielleicht Meinungen, Überzeugungen, Erfahrungen, die wir gemacht haben, hinter Steinmauern. Das wird geschützt, das wird protegiert, weil wir nicht wollen, dass jemand von außen mal eben anklopft oder irgendwas passiert und wir plötzlich ein ganz anderer Mensch sind. Und tief in uns drin, um in dem Bild zu bleiben, im Bergfried, da liegen dann diese Glaubenssätze: Ich muss die perfekte Mutter sein. Nur, weiß ich nicht, wenn ich Leistung liefere, bin ich was wert. Ich brauche keine Therapie, Therapie ist für Loser. So, und wenn man in diesem Bild bleibt, dann wird klar, du kannst jetzt versuchen, gegen diese Burg zu kämpfen oder dich selber zu erobern. Aber das ist Bullshit. Der Psychologe Mastroianni, von dem ich das Bild habe, der sagt viel schöner: Du hast diese Burg ja auch gebaut im Laufe deines Lebens. Und das heißt, du kannst mitbestimmen, wo man vielleicht eine Zugbrücke wieder runterlässt, wo man eine Mauer einreißt oder wo vielleicht auch einfach alles so bleiben kann, wie es ist. Und das ist für mich eher das Bild, dass du versuchst, erstmal zu akzeptieren, deine Burg ist, wie sie ist. Und dann hast du gleichzeitig jedes Recht zu schauen, was kannst und willst du da verändern. Und darum geht es bei meiner Show und nicht um irgendeine Brechstange oder Superego oder Selbstliebe im Sinne von Selbstoptimierung.
Woher kommt denn das, dass wir denken, jetzt noch das eine Yoga-Retreat, jetzt noch die 2 Kilo abnehmen, dann geht's mir gut, obwohl ich ja eigentlich objektiv gute Lebensbedingungen habe?
Es gibt eine Studie, von der erzähle ich auch auf der Bühne, die ich hochinteressant fand. Da hat man Menschen in den USA, in China, in Polen, also sehr unterschiedlichen Kulturen gefragt, jeweils ein paar hundert, was in deinem Leben könnte anders sein? So, kann ich dich jetzt auch fragen, ne? Was in deinem Leben könnte anders sein? Hast vielleicht so ein paar Punkte, die dir einfallen? Bei mir kommen auch sofort ein paar Sachen. Jeder von uns hat so eine Liste vielleicht mit Sachen, wenn wir mal drüber nachdenken. Und die Menschen der Studie nennen auch bestimmte Dinge, zum Beispiel meine Beziehungen, meine Finanzen, meine Gesundheit, mein Handy-Akku. Die sagen auch so Kleinigkeiten. Und dann ist die entscheidende Frage die zweite. Da will dieses Forschungsteam nämlich wissen, wie könnten diese Dinge in deinem Leben anders sein? Und dabei zeigt sich jetzt in all diesen 3 Kulturen, das fand ich total interessant, etwas, was wir in der Psychologie Bias nennen, eine Art Schieflage in unserem Kopf. Wenn man die Leute fragt, wie könnten die Dinge anders sein, von -3 für viel schlechter bis +3 für viel besser, dann sagen die Leute für alle diese Punkte im Schnitt immer nur, wie sie besser sein könnten. Wir scheinen all in unserem Kopf so ein bisschen eine Tendenz zu haben, könnte zumindest sein, dass wir uns eher vorstellen, wie die Dinge besser sein könnten und nicht auf die Idee kommen, mal zu fragen, ey, gab es aber vielleicht, nehmen wir mal unsere Gesundheit, nicht schon mal eine Zeit, wo es dir schon mal schlechter ging? Oder nehmen wir unsere Stimmung? Natürlich, meine Stimmung könnte viel besser sein, aber ich könnte mich doch auch erinnern, dass ich mal eine Zeit hatte, wo jemand, der mir eigentlich sehr nahe stand, mich nicht so toll behandelt hat. Und dann weiß ich, ey, mir ging es auch schon mal viel schlechter. Und dann kann ich versuchen, dem Ganzen so ein bisschen ein Gegengewicht in meinem Kopf einzuräumen. Ich glaube, das ist gut, dass es grundsätzlich in unserem Kopf so eine Vorstellung davon gibt, wie Dinge besser sein könnten. Ich glaube, das ist, was uns antreibt, was uns vorwärts laufen lässt, was uns machen und tun lässt. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, nachdem man diesen Bias verstanden hat, dem ein Stückchen was entgegenzuhalten und zu fragen, wie kann ich da vielleicht eine Balance finden?
Wer das genauer wissen will, der kann ja zu einer deiner Shows kommen. Aber vielleicht kannst du mir jetzt schon einen ganz kleinen Hinweis geben. Gibt es irgendwas, was ich heute jetzt nach unserer Aufzeichnung sofort machen kann, um mit mir selber zufriedener zu sein?
Wenn es diese eine Sache gäbe, dann würden wir die ja alle sofort machen und dann wäre das Problem vielleicht weg. Aber auch wenn ich glaube, dass es das nicht gibt, gibt es ja trotzdem manchmal so Gedanken. Ich finde zum Beispiel einen Gedanken, der total wertvoll ist, dass wir aufhören, mit unserem Körper so im Krieg zu sein. Das erlebe ich ganz oft, wenn es um Perfektion geht. Dann gefällt einem die Stelle nicht und da sind 2 Kilo zu viel und da sind irgendwelche Speckröllchen. Und was ich dabei eigentlich als Gedanke, sagen wir mal, sehr, sehr schön finde, das ist der Palmaris Longus. Den kannst du jetzt selber bei dir prüfen, ob du einen hast, indem du mal dein Handgelenk frei machst und dann die Hand Richtung Brust kippst. Dann entsteht bei, die Zahlen schwanken, aber je nach Statistik, bei 85% der Erwachsenen direkt unterm Handgelenk kommt so ein kleiner Hubbel raus. Bei mir zum Beispiel, links und auch rechts. Manche haben nur auf einer Seite einen. Hast du einen? Das ist so ein Muskelstrang quasi.
Ich sehe den jetzt nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich keinen habe.
Ja. Ja, also mach mal so, als würdest du einen Apfel halten und kipp die Hand dann Richtung Brust. Dann kommt so ein bisschen an der Verlängerung von Daumen am Handgelenk unten so ein Muskelstrang raus. Oder? Das ist der Palmaris Longus. Und diesen Palmaris Longus, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Man geht davon aus, dass unsere Vorfahren den brauchten, um in den Bäumen zu klettern oder auf allen Vieren zu gehen. Das machen wir seit, glaube ich, 13 Millionen Jahren nicht mehr. Warum finde ich den schön? Weil der Palmaris Longus uns daran erinnert, dass diese lange Zeit von Evolution gerade mal ausgereicht hat, um einen Bruchteil der Menschen von diesem völlig unnötigen Muskel zu befreien. Der Rest könnte mit mir und den Affen quasi morgen wieder in die Bäume klettern. Und ich glaube, uns muss einfach bewusst sein, dass unser Organismus und damit auch unser Körper für eine ganz andere Welt gemacht wurde, als die, in der wir heute leben. Wenn wir heute auf unseren Körper gucken, dann behandeln wir den wie so ein Gebrauchtwagen, gucken nur auf das, was uns optisch nicht gefällt, anstatt mal zu fragen, was steckt aber dahinter? Was macht diesen Organismus wirklich aus? Wo versorgt er mich mit Energie? Wo lässt er mich durch dieses Leben laufen, weil er 2 gesunde Beine hat oder ein Herz, das seit Tag 1 schlägt? Jeder kann sich da vielleicht mal was rauspicken und sagen, und da erinnert mich eben dieser Palmaris Longus immer so schön dran, du bist ein Lebewesen, das vor langer, langer Zeit im Laufe der Evolution entstanden ist. Dein Körper ist irgendwie ein Wunder. Behandle den nicht so schlecht.
Wir haben überlegt, was können wir für ein wissenschaftliches Thema aus der Woche mitbringen, was man gut mit einem Psychologen besprechen kann. Wie es der Zufall so wollte, gab es jetzt gerade nichts 100% Psychologisches, aber im weitesten Sinne habe ich was über Katzen.
Okay. Ich dachte, bei der Weltlage gerade gäbe es nur Psychologisches, aber es freut mich, dass es Katzen sind. Das ist ja ganz schön, wenn man mal nicht über den Vollwahnsinn sprechen muss.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir werden gleich noch tiefer einsteigen und diese Studie auch ein bisschen auseinandernehmen. Aber erstmal, es geht um das Verhalten von Katzen. Nämlich Katzen machen Miau, wenn man nach Hause kommt.
Ah ja.
Und jetzt wurde rausgekommen, die Katzen machen verschieden Miau, je nachdem, mit wem sie es zu tun haben.
Geil.
Und zwar, bei Männern miauen sie lauter und öfter als bei Frauen.
Hammer. Also da stoßen direkt tausende Gedanken in meinen Kopf. Ich lese gerade ein tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann, The Arrogant Ape, der arrogante Affe, wo es darum geht, dass der Mensch sich immer für das tollste Tier an der Spitze der Schöpfung hält. Und darin beschreibt die Forscherin ganz viele Studien, wo solche Phänomene gefunden wurden, wie du sie gerade beschreibst. Zum Beispiel auch, dass bei Tieren, die in Tierversuchen ja oft ganz furchtbar behandelt werden, dass es da auch eine Interaktion gibt zwischen, ist der Versuchsleiter männlich oder weiblich? Und wer hätte gedacht, dass irgendwie eine Laborratte unterschiedlich auf ein Medikament reagiert, je nachdem, ob sie es von einem Mann oder von einer Frau bekommen hat? Und deswegen bin ich da voll begeistert, dass das bei den Katzen scheinbar im Alltag auch beobachtbar wäre.
Ja, man denkt, ist ja nur ein Haustier, aber während man das denkt, macht das Haustier im Kopf bereits eine mentale Kategorie und sortiert einen ein und sagt so, ja.
Vater, du bist der Fatih ist wieder da.
Genau, genau. Eine Forschungsgruppe für Tierverhalten und Mensch-Tier-Interaktion aus der Türkei hat das rausgefunden. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Hintergrundwissen, was mir jetzt auch neu war, aber es ist auch nicht so überraschend. Begrüßung ist für Katzen wichtig, weil es,
ja.
Da knirsche ich mal ein bisschen mit den Zähnen, aber weil es die Bindung zwischen Hauskatzen und ihren Menschen stärkt. Mhm. Und sie haben ein größeres Repertoire noch an Signalen zur Begrüßung. Affektive Gesten treten oft gemeinsam auf, also zum Beispiel hochgestellter Schwanz und Reibebewegungen. Mhm. Es gibt nicht sehr viele, bei denen ich einen hochgestellten Schwanz und Reibebewegungen als Begrüßung adäquat finde, aber bei Katzen finde ich das vollkommen gut. Mhm. Und sie machen auch noch gähnen, schütteln und am Pelz rumlecken. Das sind so Übersprungshandlungen, die dann zeigen, dass sie irgendwie aufgeregt sind. Und die Forschenden wollten jetzt mehr erfahren, wie so eine Katzenbegrüßung abläuft. Und weil es bisher offensichtlich nur Fragebögen Studien gab, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben 40 Katzenbesitzerinnen und Besitzer mit Kameras ausgestattet. Und die sollten die ersten Minuten filmen, wenn sie nach Hause kommen und auf die Katze treffen. Und die Leute sollten sich natürlich normal verhalten, damit man guckt, was ist hier das normale Verhalten. Und dann haben sie sich die typischen 100 Sekunden pro Katze rausgeschnitten und geguckt, gibt es da irgendwelche Muster? Verhalten sich die Katzen auf eine bestimmte Art und Weise?
Da hätte ich jetzt schon eine methodische Frage. Diese 100 typischen Sekunden, wer hat die denn ausgewählt?
Ja, ganz genau.
Weil da könnte sich ja schon der erste Bias einschleichen.
Wir geben hier als Service immer Impulse mit, falls die Leute, die zuhören, noch ein Forschungsthema suchen. Also hier könnte man gleich anknüpfen. Das scheint mir auch willkürlich zu sein. Aber das weiß ich aus dem Kopf nicht, wie sie diese 100 Sekunden ausgesucht haben. Ja? Ansonsten bin ich natürlich neidisch, weil ich habe jahrelang am Schreibtisch gesessen und logische Argumentationen von links nach rechts geworfen, aber Katzenvideos anschauen für die Wissenschaft.
Ja, das bist du natürlich völlig selber schuld. Da hättest du dir doch direkt denken können, dass das was ist, wo die Welt schon Jahre drauf gewartet hat, herauszufinden, wie Katzen den Menschen begrüßen. Und aufgestellter Schwanz plus Reibebewegung, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Danke für diese Studie.
Ja, bitte. Von den 40 Leuten sind natürlich dann ein paar rausgeschmissen. Das haben sie immerhin sehr transparent gesagt. Ich habe mich sofort gefragt, warum. Hatten sie vielleicht einen Hund oder vermutlich, weil sie sich nicht normal verhalten haben, sondern die Katze irgendwie angefeuert oder sowas oder die Aufnahme war schlecht. Jedenfalls sind 30 Teilnehmende verblieben und das Ergebnis, was rausgekommen ist, Männern gegenüber sind Katzen deutlich lauter als gegenüber Frauen und sonst gibt es keinen Unterschied. Und sie haben geguckt, ob es auch andere erklärende Faktoren gibt, also vielleicht am Geschlecht der Tiere, ist es eine Rassekatze, ist es ein Mischling, wie viele Katzen leben hier im Haushalt. Aber nur das Geschlecht des Menschen hatte den signifikanten Einfluss auf das Miau. So, und jetzt ist die Frage, warum?
Naja, muss man ja immer schon dazu sagen, wenn ich viele Variablen einbeziehe, dann könnte natürlich eine signifikant werden, einfach aus Zufall, weil ich mir zu viele Variablen angeguckt habe. Das wird ja gerne gemacht in solchen Studien.
Ja, das ist doch normal unter uns. Du erhebst erstmal alles und suchst nach dem Zusammenhang. Wenn du einen gefunden hast, dann sagst du nachher, danach haben wir auch gesucht. Ja.
Dann machst du eine schlaue Erklärung, genau. Deswegen gibt es ja mittlerweile zum Glück präregistrierte Studien. Vielleicht war es da ja auch der Fall. Ich habe keine Idee, warum bisher.
Ich habe gedacht, die wollen essen. Die wollen doch einfach was zu fressen haben, aber das ist das basalste Bedürfnis irgendwie.
Ah, okay. Da könnte man noch, muss ich kurz dazu sagen, Mental Load-mäßig, der ja sehr unterschiedlich verteilt ist und ja oft viel mehr bei den Frauen liegt, da könnte man jetzt denken, dass es dann einen Unterschied gibt und vielleicht die Frau dann eher die ist, die sich um das Futter kümmert, weil Fatih nach Hause kommt und sich ein Bier aufmacht und, weiß ich nicht, Sportschau guckt und dann du erwarten würdest, da muss ich doch die Frau irgendwie ein bisschen netter anmiauen, damit die mir dann wie immer das Futter gibt. Oder beim Fatih ein bisschen mehr, damit der überhaupt was macht. Wirklich?
Ja, genau. Nein. So ist es, ja. Also erstmal, wollen sie essen? Nein, wollen sie nicht. Sie haben geguckt, gibt es futterbezogene Verhaltensweisen und das ist im Experiment nicht korreliert gewesen.
Ja.
Das heißt, sie sagen, offensichtlich geht es im Begrüßungskontext nicht um Fressen, sondern nur um Grüßen. Und sie vermuten, Frauen sind kommunikativer und sprechen mehr mit ihrer Katze und spüren eher, die Katze macht Interaktion und Männer sind da eher etwas schwer vom Begriff und brauchen so einen deutlichen Hinweis, hallo, hier bin ich.
Na gut.
Und also dieses ganz klassische Klischee, Frauen kommunizieren besser oder deutlicher und Männer sind so ein bisschen stoffeliger.
Ja, dann bei einer Stichprobe von 40, wo noch ein paar rausgefallen sind, würde ich sagen, Vorsicht mit allzu weiten Interpretationen, aber nehmen wir jetzt mal so hin.
Aber hallo, ja, wenn wir eine gehabt hätten mit 1000 Katzen, das wäre mir auch lieber gewesen.
Aber guck mal, das wäre für uns beide die Chance, nochmal ein neues Forschungsprojekt zu starten. Vielleicht überkommt es uns ja.
Wer weniger zuhört, der wird eben angeschrien, scheint die Katze sich zu denken. Ist das auch was, was man auf den Menschen übertragen kann?
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe letztens fand ich hochinteressant, die Studie, in dem Fall mit über 5000 und tatsächlich Menschen gemacht, wo die junge Menschen Studis waren, das ich glaube in Stanford oder so, irgendeine amerikanische Uni jedenfalls, die haben die gefragt, was glaubst du denn, wie empathisch sind hier andere? Und dann haben die irgendwie einen Wert angegeben, ne? So einen Mittelwert im Prinzip. Und dann hat man festgestellt, dass dieser Wert deutlich unter dem liegt, was die Leute über sich selber sagen würden. Das heißt, die haben das Empathie-Gap genannt. Die jungen Menschen haben also eine andere Vorstellung davon, wie empathisch andere sind, als die sich dann selber einschätzen. Soweit erstmal so gut. Und konnten dann aber zeigen, wenn ich diese Annahme besonders stark habe oder stärker habe als der Durchschnitt, dass es dann Zusammenhang gibt zu Rückzug und sozialer Isolation. So ein bisschen mit der Idee, ich denke, die anderen sind eh nicht empathisch, die reden nicht mit mir, die gehen nicht auf mich ein, wie so eine Katze, die da tausendmal miauen muss, bis irgendwie Fatima was macht. Und dann ziehe ich mich zurück, weil es ja eh keinen Wert hat. Und da habe ich so gedacht, ist das nicht was wir gerade an ganz vielen Stellen erleben, dass man vielleicht so ein bisschen gar nicht mehr dem anderen unterstellt, dass der überhaupt empathisch sein könnte, sondern die Fronten an so vielen Stellen verhärtet sind. Ne? Wir nur noch, weiß ich nicht, aufeinander gucken, in so Gräben kämpfen und denken, du genderst und du genderst nicht, du isst Fleisch und du nicht, du findest die Demokraten gut und du die Republikaner, du die AfD und du die Grünen und all so. Und vielleicht sagen müssten, ey, wir versuchen mal wieder mit mehr Empathie uns zu begegnen, diesen Gap so ein bisschen zu schließen, in der Hoffnung, dass wir dann wieder mehr zusammenkämen. Und das war jetzt eine Korrelationsstudie. Wir haben noch einen weiteren Schritt gemacht und auch Experimentalstudien gemacht, wo ich spannend fand, wo dann den jungen Menschen so ein kleiner Stups gegeben wurde, nach dem Motto, sprich doch jetzt mal, ich glaube über eine Handy-App, die die Leute immer wieder aufgefordert hat, sprich doch jetzt mal jemanden an in deinem Uniseminar. Spring doch mal über deinen Schatten, geh mal über diesen Graben und geh wieder auf jemanden zu. Und dann zeigen konnten, dass die, die das gemacht haben, am Ende dann weniger sozial isoliert waren und wieder mehr mit anderen verbunden. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, boah, ich glaube, das brauchen wir auch. Übertragen jetzt auf die Katzensprache wäre das wahrscheinlich, dass wir uns wieder ein bisschen mehr anschnurren.
Ist das denn was für junge Leute überhaupt, so direkter Kontakt? Ich habe gehört, es gibt unter jungen Leuten so Telefonangst. Und ich bin jetzt nicht mehr,
das hab
ich nicht mehr
gehört.
Ganz 20 und ich finde Telefonieren in so vielen Bereichen wahnsinnig praktisch, weil man sofort die Antwort kriegt und nicht noch 3-4 Missverständnisse klären muss, die irgendwie im Chat aufgetreten sind.
Total.
Und habe gehört, dass jüngere Leute das eher stresst, dass die denken, oh, da muss ich sofort reagieren oder nee, lieber nicht.
Ja, also ich bin immer vorsichtig davor, damit solche Generationen Unterschiede so zu unterstellen oder halt zu denken, dass die sicher greifen, ne? Weil das sind auf ganz oft sind das dann so Gefühle, die man so hat, in die man sich dann reinsteigen kann, da hat man so die selbsterfüllende Prophezeiung und sieht das plötzlich überall, was man denn da glaubt, dass es so gibt. Deswegen, ich kenne nicht die Datenlage dazu, also ob jetzt wirklich junge Menschen weniger kommunizieren, aber mein Eindruck ist das auch ein Stück weit. Ich bin persönlich auch immer der Meinung, dass in dem Moment, wo du was wirklich Wichtiges hast, also am besten persönlich treffen, so als Hierarchie mal kurz, persönlich treffen, dann von mir aus telefonieren, dann von mir aus noch eine Sprachnachricht, wenn sie nicht zu lang ist, weil die hört ja keiner ab. Und dann ganz am Ende kommt so eine normale WhatsApp-Nachricht. Und selbst wenn du die mit 1000 Smileys vollballerst, es ist so viel Potenzial für Missverständnis und nicht wirklich verstehen, worum es dem anderen geht. Und gerade wenn es irgendwie ein Konflikt ist, ein Streit oder auch was Schönes, Emotionales, wie Liebe, die man ausdrücken möchte. Leute, macht das in echt.
Das sollte, ich will nicht sagen verboten werden, aber das sollte algorithmisch abgefangen werden. Wir haben so viele Möglichkeiten mit KI. Du sagst gerade was ziemlich Gutes, kein Streit. Ich finde, wenn man anfängt, im Chat irgendwie aggressiv oder ein Thema mit Streitpotenzial anzusprechen, sollte das eine KI, die Emotionen aus Text rauslesen kann, das geht ja alles schon, sollte da eingreifen und sagen, dieser Chat ist wirklich nur für Belangloses, für ich komme heute um 15 Uhr. Oder wann gibt es was zu Abendessen oder sowas, aber nicht für wer ist dran mit Schneefegen.
Ja, fände ich gut. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde mir fast schon wünschen, dass wir einfach so Kommentarspalten grundsätzlich anfangen zu schließen. Ich habe oft das Gefühl, dass was da abgeht,
ja,
braucht kein Mensch.
Jetzt sind wir schon wieder bei so einem, ich will nicht sagen dystopischen, aber bei so einem runterziehenden Thema. Ich wollte was Schönes über Katzen erzählen. Zurück zu den lieben Katzen. Also, wobei so schön ist es gar nicht, denn jetzt kommen meine Einwände zu dieser Katzenstudie. Die Autoren sagen selber, es könnte auch ein kulturelles Phänomen sein mit dem Miauen, denn man weiß bereits, dass Menschen in verschiedenen Kulturen verschieden mit Katzen umgehen. Und in dieser Studie kamen die Menschen ausschließlich aus der gleichen Region in der Türkei. Kann also sein, dass just in dieser Region die türkischen Männer wenig mit Katzen interagieren und in Honduras oder Dänemark sieht es ganz anders aus.
Das könnte man sich vorstellen. Ja.
Das einmal. Und wenn man schon mal dabei ist, damit nochmal aufzuräumen, Leute, hört hin hier, das ist die Bachelorarbeit des Vertrauens von mir empfohlen. Es gibt noch ganz viele andere Einflussgrößen, die nicht betrachtet wurden. Zum Beispiel, ist die Katze hungrig? Das ist ja das, was ich so als erste Idee hatte, die schreit, weil sie was zu essen möchte. Mhm. Wie viele Personen leben im Haushalt? Ist die Katze sozusagen permanentes Kindergeschrei gewohnt oder ist die bei einer alleinstehenden Person? Ist die viel alleine, die Katze? Und all das beeinflusst doch auch unsere Kommunikation und das müsste man mal untersuchen. Ich würde sagen, da legen wir nochmal nach mit der Studie. Es steht jetzt hier, also Sie haben gesagt, Miauen und Lautäußerungen und so, die folgen keinem bestimmten Verhaltensmuster. Also es gibt kein Miau für einen bestimmten Zustand oder für ein bestimmtes Bedürfnis, sondern das ist ein Ausdruck eines allgemeinen Kommunikationsbedürfnisses.
Ach ja.
Und da habe ich mich gefragt, woher wissen die das?
Ja.
Sie haben ja wohl kaum Fragebögen an die Katze ausgeteilt, ja? Also kann doch sein, dass die Katze sehr spezifisch Miau macht, aber wir verstehen es einfach nicht. Für uns klingt alles gleich. Aber
es ist immerhin schon mal schön, dass Sie der Katze auch so eine Art von Bewusstseinszustand einräumen. Haben wir eben schon kurz darüber gesprochen. Das ist oft in der Forschung auch anders. Und dann wird das Tier betrachtet wie ein Objekt, weil es eben kein Mensch ist. Und das finde ich dann oft sehr gnadenlos. Und finde ich, kann man jetzt methodisch hinterfragen, aber von der moralischen Ebene finde ich das ein Pluspunkt.
Ja, da schnurre ich. In der Psychologie geht es ja unter anderem um Gefühle und wir haben jetzt viel über Optimierung und Verhalten gesprochen. Wenn Gefühle ein Start-up wären, welches Gefühl hätte das beste Geschäftsmodell aus deiner Sicht?
Ich habe oft Probleme mit Startups und oft Probleme mit irgendwelchen Tech-Freaks, die mir dann da verklickern wollen. Da habe ich oft genug erlebt, wie sie da jetzt das nächste Unicorn aufbauen und eigentlich es hier nur um einen Exit geht und irgendwie auf so eine plumpe Art reich zu werden. Deswegen fürchte ich, dass ein sehr erfolgreiches Startup in dieser Welt gerade ein Hass-Startup wäre. Ich habe sogar oft das Gefühl, dass wir diese Startups schon haben. Das sind diese Plattformen, die eben schon beschrieben von den Kommentarspalten leben, wo Leute sich gegeneinander aufwiegeln, wo unsere Aufmerksamkeit auf die krassesten und heftigsten und oft überhaupt nicht repräsentativen Aussagen gerissen wird und wir da doomscrollend auf dem Klo sitzen und das Handy nicht mehr weglegen können und du einfach das Gefühl hast, wenige Tech-Milliardäre werden durch den ganzen Hass und die ganze Wut, die sich da immer wieder entlädt, reicher und reicher und wir lassen das mit uns machen. Jetzt bin ich aber auch Freund davon zu fragen, was kann man denn für gute Startups machen und dann würde ich, glaube ich, wirklich ein Neugierde-Startup starten. Nicht, wo es jetzt irgendwie so Klatsch und Tratsch geht, das meine ich nicht, sondern wirklich eine Wissenslust, eine Freude daran, neue Dinge zu lernen. Und ich stelle mir das immer so vor, dass Neugier was ist, was so ein bisschen einrosten kann. Das habe ich auch bei mir schon mal erlebt, wenn es dann irgendwann zu viel war, wenn man so in seinem Trott ist, dann denkt man, ja, been there, done that, kenne ich doch schon und ich weiß ja, wie es läuft. Und dann legt man vielleicht diese Neugierde ab. Ich für mich selber wünsche mir, dass es vielleicht irgendwann ein Startup gibt, das dafür sorgt, dass meine Neugier mein ganzes Leben lang da bleibt. Ich wünsche mir, dass ich auch als sehr alter Mensch noch sage, nee, es gibt ganz viel, was ich noch nicht verstanden habe oder wo ich dachte, ich habe es verstanden, aber was in Wirklichkeit vielleicht anders funktioniert. Wo ich jetzt den Hintergrund begreifen möchte. Und das, da denke ich manchmal, wir Menschen sind eigentlich ein neugieriges Tier und wollen verstehen und wollen vorwärts kommen. Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Vielleicht wäre das mal ein gutes Gegen-Startup zu dem vielen Hass da draußen.
Leon Winscheid war heute bei Fakt ab. Leon, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo 2026 auf Tour.
Leute, und auch vielen Dank an euch für all die vielen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, per Messenger, per E-Mail oder bei Instagram. Wir haben ja letzte Woche bekannt gegeben, dass Fakt ab eingestellt wird, Ende Februar. Und viele von euch haben geschrieben, dass sie traurig sind, dass sie es schade finden und dass sie wissen wollen, warum. Wir probieren hier in der ARD mit unseren Podcasts ja viel aus. Wir experimentieren und testen, mit welchen Inhalten wir Leute erreichen können. Und bei Fakt ab war es so, dass da auf verschiedenen Ebenen rausgekommen ist, dass der Podcast nicht die Ziele erfüllt, die gesetzt sind. Wir haben viele treue Fans, aber leider letzten Endes nicht genug. Deshalb probieren wir andere Ideen aus. Wir sehen euch und eure Nachrichten. Der Podcast ist vielen ans Herz gewachsen. Niemand freut sich drüber, dass Fakt ab zu Ende geht. Aber noch gibt es uns. Was nehme ich denn jetzt mit aus der heutigen Folge? Also, wir sollten unseren Körper akzeptieren, die innere Burg akzeptieren. Und ich nehme auch mit, Katzen sind keine grummeligen Einzelgänger, sondern strategische Sozialakteure mit einem differenzierten Kommunikationsportfolio je nach Zielgruppe. Und apropos Zielgruppe, ihr seid ja die Zielgruppe Wissenschaft. Vielleicht ist trotzdem auch der Podcast ESC Update was für euch, was der ESC mit Wissenschaft zu tun hat. Das überlegen die Hosts gleich im Anschluss. Hört mal kurz rein. Macht's gut, bis nächste Woche.
So, Thomas, wo wir jetzt die Chance haben, hier bei Wissenschaftsfreaks so ein bisschen Werbung für unseren Podcast ESC Update zu machen. Bei welcher Disziplin würdest du den Eurovision Song Contest einordnen?
Ja, Marcel, bei der Mathematik natürlich, denn es geht immer um Zahlen und Platzierungen.
Ja, und um Statistik. Also ja, vielleicht auch Sozialwissenschaften.
Ja, oder Geschichte. Der ESC in Wien ist der 70. Wettbewerb. Du weißt, als Historiker baue ich immer gerne Brücken in die Vergangenheit.
Aber wir suchen ja auch nach einer Erfolgsformel. Da ist die Chemie natürlich wichtig zwischen Künstlerinnen und Künstlern.
Ja, wo du gerade genderst, der ESC feiert Diversität, also Gender Studies.
Und viele sagen am Ende, ist eh alles Politik beim ESC, also spricht's für Politikwissenschaften, internationale Beziehungen.
Oder geht es am Ende nur um Musik, dann sind wir bei der Musikwissenschaft.
Also vielleicht einigen wir uns darauf, der Eurovision Song Contest ist eine Wissenschaft für sich.
Auf jeden Fall lohnt sich bei dem Thema ein Experiment. Die Versuchsanordnung ist einfach, ESC Update in der ARD Audiothek finden und anklicken.
Wir beide nähern uns dem schönsten Musikwettbewerb der Welt aus unterschiedlichsten Perspektiven und ja, formulieren manchmal auch gewagte Hypothesen.
Und in einem Punkt sind wir fürchterlich unwissenschaftlich und das mit Methode. Wir haben zu fast allem eine Meinung.
Und manchmal auch mehrere und die wechseln auch gerne, aber irgendeiner werdet ihr euch sicherlich anschließen können. ESC Update in der ARD Audiothek.